SRF 1.
Espresso.
Es gibt fast nichts, was man nicht im Internet kaufen kann. Sogar, Roland Wermelinger vom Konsumentenmagazin, sogar ein Werkzeugset zum professionell Schlösser knacken.
Tatsächlich. Hat uns nämlich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht und er findet, hey, also geht's noch. Aber zuerst noch wegen Billigflüge. Für eine 20er-Note auf London, Paris, Madrid. Wir reden gerade mit einem, der sagt, kurze Flüge sollte man gerade verbieten. Fliegen hat man ja das Gefühl, das ist dreckbillig und wird immer noch billiger. Für 22 Franken auf London und wieder zurück, das ist kein Witz, das gibt's. Kein Wunder, haben sich Passagierzahlen in der Luft verdoppelt in den letzten 20 Jahren. Aber wenn das Flugbillett günstiger ist als das Zugbillett zum Flughafen, ist doch etwas aus dem Ruder gelaufen. Adrian Zehnder vom Kassensturz ist die Leute auf der Strasse fragen, ob sie sich denn beim Fliegen einschränken würden.
Beim Fliegen sagt man immer, das sei ganz schlecht fürs Klima.
Das sagen sie jetzt neuestens, aber was soll's? Man fliegt ja gleich.
Wie beim Fliegen wollte ich mich bisher noch nicht einschränken. Gerade jetzt, wo man so jung ist, wenn wir ja schon die Welt entdecken.
Wir, die nie vorher fortfahren können, und jetzt können wir mal noch immer hin, jetzt können wir uns das leisten. Also dann ist es, ja, dann wird man schon fast gehen, ja.
So viel gehe ich ja nicht in die Ferien. Für das, dass ich einmal mit dem Flieger fliege, ist, kann es ja nicht so schädlich sein.
Kann ja nicht so schädlich sein. Das passt zu dem, wo der deutsche Soziologe und Bestsellerautor Stefan Lessenich in seinem Buch «Neben uns die Sintflut» beschreibt. Dass wir nämlich unser schlechtes Gewissen schön reden, pausenlos. Er schreibt über die Konsumwut und den Überfluss vom Westen. Und wegen dem Billigflügen, da macht er radikale, pointierte und darum auch chancenlose Vorschläge. Die Flügerei reglementieren, kurze Flugreisen gleich verbieten. Ich habe ihm gestern auf München angerufen. Er lässt nicht, warum fliegen die Leute denn so viel, wenn sie ja wissen, dass das schlecht für die Umwelt ist?
Ja, das gilt ja für sehr, sehr viele Verhaltensweisen, also alltägliche Verhaltensweisen vom Fliegen über das Fleischessen bis zum Autofahren oder große Wohnungen zu bewohnen, obwohl man nur die Hälfte des Raumes bräuchte. Wir haben es uns einfach angewöhnt, ressourcenvernichtend und emissionsintensiv zu leben. Und wir wissen vieles über die Folgen und wer dafür zu bezahlen hat, aber offensichtlich übersetzt sich Wissen nicht in Handeln, allenfalls in schlechtes Gehwissen, aber nicht in eine Veränderung der alltäglichen Praxis. Und das stellen wir eben nicht nur beim Fliegen, sondern in sehr, sehr vielen Lebensbereichen.
Und was also, wenn wir beim Beispiel Fliegen bleiben, was also, Herr Lessenich, schlagen Sie vor? Welche Handlungsmöglichkeiten sehen Sie? Was muss passieren?
Fliegen muss sehr, sehr viel teurer werden. Die tatsächlichen ökologischen und sozialen Kosten des Fliegens müssen eingepreist werden. Das heißt aber, dass man eigentlich dann nur noch reichere Leute fliegen lässt, das kann es auch nicht sein. Also ich denke, der Gesetzgeber müsste eingreifen. Einerseits müssten bestimmte Flugverbindungen einfach nicht mehr angeboten werden dürfen. Düsseldorf-Stuttgart oder sowas oder München-Zürich, das kann man auch mit dem Zug machen. Und dafür müsste natürlich der Bahnverkehr nochmal besser gefördert werden, weiter ausgebaut werden. Aber ich denke, es muss mit tatsächlich gesetzlichen Verboten gearbeitet werden, mit einer Erhöhung des Preises und dann vielleicht auch mit so etwas, wenn man über den Preis geht, so etwas wie Nutzungsrechte, also alle 5 Jahre ein Fernflug.
Dann sowohl für mich als privaten Ferienreisenden wie auch für die Geschäftsleute. Es wird dann der Staat reglementiert, wie viel ich fliegen darf.
Ja, ich meine, wir regen uns immer über den reglementierenden Staat auf, wenn uns die Reglementierung gerade nicht in den Kram passt. Ansonsten freuen wir uns, wenn Straftäter dann auch verurteilt werden. Und hier geht es ja wirklich um ein gemeinwohlschädliches Handeln. Deswegen würde ich sagen, ja, solange wir nicht von uns aus sagen, wir verhalten uns jetzt mal so, dass wir andere nicht schädigen und verzichten auf ja völlig überflüssige Flugreisen zum Teil. Wirklich, also wo man mit der Bahn schneller da ist, wenn man das wirklich kalkuliert. Dann denke ich tatsächlich, da ist der Gesetzgeber gefragt, bis sich andere Verhaltensweisen einspielen. Das haben wir in anderen Lebensbereichen auch schon durchexerziert. Also die öffentliche Sozialversicherung, die ist auch verpflichtend, hätte auch niemand freiwillig gemacht. Und heute schätzen wir sichere Renten sehr wohl.
Sie schlagen einen ganz konkreten Plan vor, aber der ist sehr radikal. Das wird also nicht freiwillig von den Konsumenten so passieren. Solange eben solche superbilligen Flugtickets angeboten werden, werden die auch gekauft. Also müsste, haben Sie jetzt ja gesagt, der Gesetzgeber, der Staat massiv eingreifen, verbieten, die Leute auf die Schiene prügeln.
verprügeln. Wie gesagt, also da wird immer der autoritäre Staat dann an die Wand gemalt. Aber ich glaube, wenn ich so radikale Forderungen stelle, dann sind die auch jetzt erstmal unrealistisch. Das ist aber der Weg und die Richtung, in die es gehen müsste. Und ich glaube ja schon, Sie haben es ja selber angesprochen, viele Leute wissen ja, was sie da tun und sitzen auch mit einem schlechten Gewissen im Flieger. Und deswegen gilt es halt mal, sich an die eigene Nase zu fassen. Und wenn man sich da nicht gerne hinfasst, dann muss man halt drauf gewiesen werden.
Das ist der Soziologe und Buchautor Stefan Lessenich. Und der Kassensturz, der rechnet uns heute Abend vor, wie viel mehr wir eigentlich müssten zum Fliegen anblättern, wenn man neben den Kosten für das Flugzeug, Personal und Sprit auch die Folgeschäden an der Umwelt mitkalkulieren würde. Im Fernsehen auf SRF 1, Kassensturz 5 ab 9. Und wenn Sie sich jetzt über das Interview mit dem Stefan Lessenich wundern, freuen oder auch fürchterlich aufregen, nur zu. Wir haben eine kleine Umfrage im Netz. Hat das, was er sagt, Hand und Fuß? Oder ist das eine nutzlose Weltverbesserungsromantik? Kommentieren und abstimmen srf.ch/espresso. Und auf der SRF 1 Facebook-Seite ist die Diskussion auch aufgeschaltet. Ich bin gerade schauen. Interessant. Zwei Drittels Mehrheit fürs Flugverbot im Moment. Das ist Espresso auf SRF 1. Es ist 19 ab 8. Online kann man allergattig Kurioses kaufen. Zum Beispiel auf Ricardo oder eBay. Ein Glas, wo scheinbar Justin Bieber daraus getrunken hat. Oder eine Uhr, wo rückwärts läuft. Ein Espresso-Hörer hat uns kürzlich etwas Komisches erzählt und mitteilt. Ein Set mit Werkzeug zum Schlösserknacken hat er online gefunden. Einbruchswerkzeug per Online-Shopping. Luca Fuchs.
In einem schwarzen Lederetui stecken sie 20 Dietriche und 4 Spanner. Perfekt für ein Schloss, ohne zu vermurksen, ohne Spuren aufzutun. Im Set mit dabei eine Anleitung, wie man das macht. Und ein Vorhangschloss zum Üben. Durchsichtig, damit man sieht, wie es aufgeht. Lockpicking nenne ich sich das auf Englisch. Verschiedene Online-Shops bieten so ein Profi-Lockpicking-Set an, wie es der Gerald Heidemann online hat entdeckt.
Profi-Lockpicking-Set? Ich kannte das bis dato gar nicht, dass man sowas überhaupt kaufen kann.
Da ist der Gerald Heidemann sicher nicht der Einzige. Online steht ja auch noch, man könnte sich mit diesem Set für die nächste Lockpicking-Meisterschaft anmelden. Das tönt nach Hobby und Spass. Aber als ehemaliger deutscher Bundespolizist hat der Gerald Heidemann gleich kein gutes Gefühl gehabt bei dieser Sache. Schließlich können sich ja jeder Einbrecher ganz einfach so ein Set bestellen.
Ich war irgendwie mal fassungslos. Ich dachte, Einbruchswerkzeug ganz normal öffentlich kaufen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist das ein Spielzeug oder ist das Einbruchswerkzeug, was die anbieten?
Der Martin Steiger aus Zürich ist Anwalt und kennt sich mit solchen Lockpicking-Sets aus. So Fragen kommen immer wieder.
Die Antworten sind, dass so ein Lockpicking-Set natürlich ein Verbrecherwerkzeug kann sein, natürlich ein Einbruchswerkzeug kann sein, aber auch ganz andere Zwecke hat. In erster Linie wird es heute als Geschicklichkeitsspiel verwendet und eben nicht zum Einbrechen.
Bei Einbruch und Diebstahl müsse es schnell gehen. Da versuche ich Kriminelle nicht auch noch ein Schloss feinsäuberlich aufzutun. Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage von Espresso, dass es bei Einbrüchen in der Regel Spuren am Fenster oder an der Türe gibt. Die Mediensprecherin Ramona Mock.
Wir haben aktuell keine Kenntnis von Einbruchdiebstählen, die mittels dem sogenannten Lockpicking verübt wurden in unserem Kanton.
Bei Velodiebstählen, da hat man keine Statistik. Die hat man auch nicht bei der Kantonspolizei Zürich. Aber der Mediensprecher Florian Frey gibt gleich Entwarnung.
Für die Kantonspolizei Zürich ist das eigentlich bedenkenlos, das Angebot. Wir betrachten das wirklich als Werkzeug, als einen Alltagsgegenstand. Und jeden Alltagsgegenstand können Sie auch missbräuchlich einsetzen. Das kann man nicht verhindern.
Und mit einem Schraubenzieher oder einem Hammer können wir nicht mehr einbrechen oder das Schloss von einem Velo knacken. Es ist darum auch legal, so ein Set zu verkaufen und zu kaufen, so wie das bei einem Hammer oder einem Schraubenzieher eben auch ist.
Also Werkzeug zum Schlösserknacken ist absolut legal, kann man kaufen und auch verkaufen. Und jetzt bleibt einfach noch die Frage, wer das braucht. Vielleicht der Schlüsseldienst? Nein, heisst es dort. Die haben teurere Profi-Werkzeuge. Aber es gibt tatsächlich Leute, für die ist Schlösserknacken ein Hobby. Und so einen Hobbyknacker hat Luca Fuchs getroffen.
Ich treffe Urs Moser in einem Park in Zürich. Als erstes laufen wir an einem Veloständer vorbei. Wenn es nicht mehr viele Velos hat, sieht man immer mal wieder ein knacktes Schloss. Das sei nicht im Sinn von ihrem Verein.
Für uns ist es der Reiz, dass man wirklich ein Schloss zerstörungsfrei aufmacht, dass man das Schloss nicht kaputt macht. Wenn man will, schliesslich einem anderen sagen, schau, so und so ist es mir gelungen. Bei uns geht es darum, das Schloss zu verstehen.
Für das packt der Urs Moser etwas später auf einem Bänkchen sein Lockpicking-Set aus. 4 Schlösser hat er dabei und verschiedene Nadeln, die er damit im Schloss herumstochert. Und es geht nicht einmal 10 Sekunden, bis das erste Vorhangschloss offen ist.
Das war es jetzt schon gewesen.
Klick hat es beim Urs Moser schon gemacht, als Kind.
Vielleicht war man als Kind am kriminellsten, als man versucht hat, den Brüdern etwas aufzuschliessen. Das Erste, was ich vermutlich aufgeschlossen habe, das war irgendwie eine WC-Tür von aussen, wo man dann irgendwann merkt, oh, das geht ja ganz einfach.
Später hat er dann auch bei den Schlössern geübt, die er gekauft hat. Vor 3 Jahren ist er auf einen Verein Spass gestossen. Spass heisst so viel wie Schlösser picken als Schweizer Sport. Der Verein hat 20 Mitglieder, die sich treffen und zusammen an diesen Schlössern rumknobeln. Das Spannende am Schloss, das sei Technik.
Wenn man das in der Hand hat und denkt, ah, jetzt dort muss ich drücken und dann drückt man, merkt, oh, mal, jetzt ist das passiert, was ich will, dann ist das ein Steinchen auf dem Weg zum Erfolg. Am Schluss, das Klick, wenn es offen ist, das ist so eine Bestätigung.
Das Glücksgefühl. Heute kann der Urs Moser im Alltag etwa jedes 4. Schloss auftun. Aber es geht nicht immer so ring, auch heute nicht. Ein altes, schwarzes Veloschloss, das der Urs Moser mitgebracht hat, ist besonders launisch.
Jetzt bin ich schon über das Gewaltlos ausgegangen.
Nervt dem das, wenn das nicht aufgeht?
Nein. Es kann ja zubleiben, wie es will. Kann ich es morgen probieren oder übermorgen.
Das Veloschloss bleibt auf jeden Fall heute zu. Ein Schloss illegal aufzutun, das hat ihn noch nie gereizt, verratet mir der Urs Moser und sagt mit einem Augenzwinkern.
Wenn man bei der Brücke vorbeiläuft, wo alles voller Liebesschlösser ist, habe ich schon das eine oder andere angeschaut und gedacht, das wäre vielleicht noch interessant zum Auftun. Aber es ist eigentlich ganz klar, die Schlösser hat jemand dort hingemacht.
Und darum bleiben sie auch dort. Im Verein gibt es Regeln, dass man nur die eigenen Schlösser auftun darf. Und wenn man doch mal jemandem hilft, der seine Schlüssel nicht mehr findet, muss man sicher sein, dass der gute Absichten hat. Bei ihnen gäbe es darum keine schwarze Schafe, garantiert mir der Urs Moser beim Zusammenpacken. Es geht nur um die Freude am Lockpicking.
Und übrigens, wir haben es gerade gehört, es gibt also sogar Meisterschaften im Schlösserknacken.
SRF 1 Espresso. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.